DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Hier sind zwei unserer Themen. Argentinien ringt mit Hedgefonds, kann die drohende Staatspleite abgewendet werden? Und die Achillesferse der Finanzinstitute, eine Warnung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. Argentinien droht wieder eine Staatspleite. Das südamerikanische Land streitet mit Investoren um Altschulden aus der Zeit der letzten Zahlungsunfähigkeit von 2001. Eine Gruppe von Gläubigern, angeführt von einem New Yorker Hedgefonds, hat die Umschuldungen aus den Jahren 2005 und 2010 verweigert. Sie fordert die volle Rückzahlung von offenen Forderungen in Höhe von mittlerweile insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar. Solange die Schulden bei den Hedgefonds nicht beglichen sind, darf Argentinien auch seine restlichen Anleihen nicht bedienen. Gibt es Wege aus diesem Dilemma? Julio Segador.
Argentinien steht am Rande des Abgrundes, doch noch kann das Land eine erneute Staatspleite verhindern. Das ganze Wochenende wurde zäh verhandelt. In New York, wo sich Manager der Hedgefonds und von Argentinien beauftragte Anwälte trafen, und in Buenos Aires, wo die Regierung fieberhaft nach einem Ausweg aus der schwierigen Situation sucht. Am heutigen Tag jedenfalls werden Zinszahlungen in Höhe von über 800 Millionen US-Dollar an Gläubiger fällig, die nach der Staatspleite 2001 einer Umschuldung zugestimmt hatten. Argentinien will diese Gläubiger ausbezahlen. Das Geld liegt auf den Konten mehrerer Banken in New York. Allerdings darf es nach dem Beschluss des US-Richters Thomas Grieser nicht ausbezahlt werden. Erst müsse sich Argentinien mit den Hedgefonds einigen, die der Umschuldung nicht zugestimmt hatten und die rund 1,3 Milliarden US-Dollar vom Land fordern, erklärte er. Bis dahin sind die Gelder blockiert. Eine Entscheidung, die Argentiniens Finanzminister Axel Kicillof nicht akzeptieren will. Argentinien wird seinen Verpflichtungen nachkommen. Das Land wird seine Schulden zurückzahlen. Diese absurde Gerichtsentscheidung und ein möglicher Zahlungsausfall hätten weitreichende Auswirkungen auf das globale Finanzsystem. Man will Argentinien auf Knien sehen vor Investoren, die dieses Finanzsystem schwer geschädigt haben. Argentinien wird seine Schulden mit allen Gläubigern auf eine gerechte, ausgewogene und legale Weise begleichen. Doch genau hier liegt das Problem. Wenn die Regierung zustimmt, die Hedgefonds auszubezahlen, greift eine Klausel, die vorsieht, allen Gläubigern, also auch jenen, die einer Umschuldung schon zugestimmt hatten, die Zahlungen gleichermaßen aufzubessern. Argentinien stünde vor einem Tsunami an Nachzahlungen von geschätzt rund 100 Milliarden US-Dollar, ein Vielfaches der Devisenreserven des Landes. Eine erneute Staatspleite wäre unausweichlich, doch daran hat keiner ein Interesse, auch die Hedgefonds nicht, die schließlich Geld sehen wollen. Diese Nachzahlungsklausel gilt noch bis Ende des Jahres. Die argentinische Regierung muss also irgendwie Zeit gewinnen. Verschiedene Ratingagenturen jedenfalls haben schon angekündigt, dem Land noch Zeit zu geben. Auch wenn die Gläubiger heute nicht ausbezahlt werden, weil das Geld auf den New Yorker Konten blockiert wird, bekommt Argentinien voraussichtlich noch eine sogenannte Gnadenfrist von 30 Tagen. Bis dahin werde das Land nicht herabgestuft, hieß es. Damit wäre der kritische Stichtag der 30. Juli. Das südamerikanische Land setzt unterdessen alle diplomatischen Hebel in Bewegung. In Washington trifft sich heute der Rat der Organisation amerikanischer Staaten. In Buenos Aires gibt es auch Bestrebungen, die Auseinandersetzung vor die Vereinten Nationen zu bringen. Der Fall ist aus argentinischer Sicht klar. Etwa 93% der Gläubiger hatten einer Umschuldung zugestimmt. Es könne nicht sein, dass nun 2% der Gläubiger, gestützt auf das Urteil eines US-Gerichtes, diese Umschuldung zu Fall bringen und ein Land in die Staatspleite treiben. Der Fall wird auch in Deutschland aufmerksam verfolgt. Hier gibt es nach der Staatspleite Argentiniens 2001 immer noch offene Forderungen von umgerechnet rund 2,6 Milliarden Euro.
Julio Segador über Argentiniens Kampf mit den Gläubigern. Auch fast 6 Jahre nach dem Höhepunkt der Finanzkrise befindet sich insbesondere Europas Bankensektor weiter in einer kritischen Situation. Dieser Auffassung sind auch die Experten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, kurz BITS. Und die BITS mit Sitz in Basel ist nicht irgendwer, sondern eine äußerst renommierte Institution, die auch respektvoll die Bank der Zentralbanken genannt wird. Hans-Jürgen Maurus.
Der 84. Jahresbericht der Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat es in sich. Die BITS warnt vor anhaltenden Problemen im Bankensektor und stuft gerade in Europa die Lage für die Finanzinstitute als kritisch ein. Fast 6 Jahre nach dem Höhepunkt der Finanzkrise kämpft der Finanzsektor immer noch mit ihren Folgen, heißt es in dem Dokument der renommierten Basler Institution. In der Branche sind entscheidende Weichenstellungen im Gang. Wie rasch die Anpassungen erfolgen, wird entscheidend dafür sein, dass vom Finanzsektor wieder Wachstumsimpulse ausgehen können. Der Bankensektor habe zwar schon wieder recht gut Tritt gefasst, notieren die Autoren, aber der Prozess der Bilanzsanierung sei noch nicht abgeschlossen. Zwar habe der Sektor insgesamt seine Eigenkapitalausstattung mit einbehaltenen Gewinnen gestärkt, aber die Fortschritte seien nicht einheitlich. Eine nachhaltige Ertragsentwicklung ist somit von zentraler Bedeutung. Die Achillesferse des Bankensektors bleibe somit das hohe Verschuldungsniveau. Banken, die die nötigen Anpassungsmaßnahmen nach der Krise versäumten, hätten weiter Schwachstellen in ihren Bilanzen, zum einen direkt durch übermäßig verschuldete Kreditnehmer, zum anderen infolge des Schuldenüberhangs, der die wirtschaftliche Erholung bremse. Besonders gravierend ist die Lage nach Einschätzung der BITS in Europa. Die dortigen Banken hätten aber im vergangenen Jahr ihre Bemühungen verstärkt, etwa bei der Stärkung der Eigenkapitalbasis und beim Abbau der risikogewichteten Aktiva. Doch seien die Fortschritte im Sektor uneinheitlich und die Lage einzelner Banken, vor allem in Europa, immer noch angespannt. Denn die Ertragslage sei schwach. Die BITS sorgt sich auch immer noch über verborgene Schwachstellen. Der Jahresbericht kritisiert auch die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Damit riskiere die EZB eine Art Zombie-Bankensystem, heißt es. Die niedrigen Zinsen und die üppige Liquidität subventionierten das Finanzsystem und ermöglichten es selbst angeschlagenen Banken, schwache Bilanzen zu übertünchen. Diese Kritik ist umso bemerkenswerter, als die BITS die Zentralbank der internationalen Notenbanken ist. Gerade in Europa sei die hohe Verschuldung der Institute weiter ein Risiko, befindet die BITS. Die Reparatur der Bankenbilanzen gehöre deshalb zu den wichtigsten Aufgaben in der Eurozone. Allerdings würden die niedrigen Zinsen und die üppige Liquidität diese Anstrengungen konterkarieren. Schon fast eine Ohrfeige für die politisch Verantwortlichen.
Soweit Hans-Jürgen Maurus und wir bleiben im Bankensektor. In Bulgarien geht die Angst vor einem Bankencrash um. Seit 10 Tagen heben Bulgaren Geld von ihren Konten ab. Hintergrund sind möglicherweise Kriminelle, Warnungen via Internet und SMS. 5 Personen wurden sogar festgenommen. 2 große Banken sind bisher davon betroffen. Es kam zu einem Run auf die Konten. Die Regierung gab Garantien ab. Jetzt wird auch die Europäische Union aktiv. Stefan Oschwart.
Die EU hat grünes Licht für die Unterstützung bulgarischer Banken gegeben. Das teilte die EU-Kommission heute mit. Auf Bitten Bulgariens werde eine Kreditlinie über 1,7 Milliarden Euro verlängert. Diese Maßnahmen seien angemessen und notwendig, um bulgarische Banken mit genügend Kapital zu versorgen, hieß es aus Brüssel. In dem Balkanland war es in den vergangenen 10 Tagen zu einem Massenansturm auf die Konten von 2 großen Banken gekommen. Dabei räumten die Kunden ihre Konten leer. Auch heute bildeten sich wieder Schlangen vor Filialen und Geldautomaten der First Investment Bank, der 3. größten bulgarischen Bank. Alleine am Freitag hatten die Kunden der Bank umgerechnet 400 Millionen Euro abgehoben. Das Geldinstitut hatte daraufhin seine Filialen am Freitagnachmittag geschlossen. Betroffen von den Kontenräumungen ist auch die Korpbank, die 4. größte Bulgariens. Sie wird jetzt von der Zentralbank kontrolliert. Investoren stießen ihre Bankaktien an der Börse ab. Der Aktienindex des Landes stürzte. stürzte in der vergangenen Woche um 5% ab. Der sozialistische Premier Bulgariens Plamen Orešarski appellierte an seine Landsleute, Ruhe zu bewahren. Ich sehe keinen Grund für die Bürger, sich zu sorgen, sagte er. Der Staat verfügt über genügend Instrumente. Wir arbeiten sehr gut mit der bulgarischen Zentralbank zusammen. Wir werden alle Bemühungen der Zentralbank unterstützen, sowohl mit Instrumenten als auch mit Geld. Wir werden nicht zulassen, dass die Bürger ihr Vertrauen in die eine oder andere Institution verlieren. Was aber hat die Bulgaren so verunsichert? Im Internet und via SMS waren anonyme Warnungen vor einem Zusammenbruch des Bankensystems verschickt worden, mit der Aufforderung, Geld abzuheben. Regierung und Notenbank in Sofia gehen von einem kriminellen Angriff aus. 5 Personen wurden festgenommen. Auch Präsident Plevneljev versuchte, die Bulgaren zu beruhigen. Es gibt keine Bankenkrise, sagte er, lediglich eine Vertrauenskrise. Das Geld der Bürger und Firmen, das in den Banken in Bulgarien liegt, ist sicher und garantiert, so Plevneljev. Die Banken werden normal weiterarbeiten. Bulgarien ist EU-Mitglied, der Währungsrat ist unerschütterlich und wird bis zum Beitritt Bulgariens zur Eurozone bestehen bleiben. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es den bulgarischen Währungsrat, der die einheimische Währung Leva zunächst an die D-Mark, dann an den Euro koppelte. Damals waren infolge einer Hyperinflation mehr als ein Dutzend Geldhäuser in Bulgarien zusammengebrochen. Derzeit seien die Banken in Bulgarien aber stabil und mit ausreichend Kapital ausgestattet, so die Diagnose der EU-Kommission heute. Der bulgarische Wirtschaftsexperte Georgi Ganev gab den pragmatischen Rat: Wenn man der Panik nachgibt und sein Geld abhebt, wird man mit Sicherheit verlieren. Der einzige Weg, kein Geld zu verlieren, ist, es nicht abzuheben. Nicht nur wirtschaftlich geht das ärmste EU-Mitgliedsland derzeit durch schwierige Zeiten. Es gibt auch eine politische Krise. Seit einem Jahr bereits demonstrieren die Bulgaren gegen die Regierung aus Sozialisten- und Türkenpartei und fordern ihren Rücktritt. Sie werfen ihr Korruption und Vetternwirtschaft vor. Der bulgarische Präsident kündigte wegen der anhaltenden politischen Krise an, das Parlament aufzulösen und am 6. August eine Expertenregierung einzusetzen. Sie soll das Balkanland bis zu vorgezogenen Neuwahlen am 5. Oktober führen.
Bulgariens Probleme mit den Banken, Stefan Oschwat berichtete. Und nun der Blick zur Börse. Heute ist dort der letzte Handelstag im Juni, Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Es gab in den vergangenen Monaten spektakuläre Übernahmeschlachten, einige Börsengänge und neue Rekorde. So hat der DAX zum ersten Mal in seiner Geschichte die 10.000-Punkte-Marke durchbrochen.
Es war der 5. Juni 2014. Die Händler auf dem Börsenparkett in Frankfurt jubeln, weil der DAX zum allerersten Mal über die Marke von 10.000 Punkten gesprungen ist. Danach ist er wieder zurückgefallen, hat erneut Anlauf genommen, ein Spiel, das von anderen Aktienindizes wie dem Dow Jones in den USA oder dem Nikkei in Japan bekannt ist. Michael Völler, Analyst bei ICF Kursmakler, geht davon aus,
dass wir diese 10.000 auch dauerhaft nehmen, und ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass es gar nicht allzu lange dauert, dass wir danach dann sogar die 11.000 in Angriff nehmen.
Etwas weniger optimistisch ist Stefan Scharfetter, Aktienhändler der Baader Bank.
Also dauerhaft über 10.000 Punkte den DAX, das sehe ich jetzt für die nächsten 6 bis 12 Monate nicht wirklich.
Im ersten Halbjahr hat der DAX 2,5% zugelegt. Die Kurse laufen nach oben, fast alle Börsenprofis machen dafür die großen Notenbanken verantwortlich. Auch Joachim Schallmeier, Aktienmarktstratege der Deka Bank.
Die EZB-Politik ist einer der zentralen Treiber für den Aktienmarkt. Das muss man ganz klar sagen. Denn wenn man sieht, die Konjunkturentwicklung ist zwar auch erfreulich, aber sie bleibt ja doch so ein bisschen hinter den Erwartungen, hinter den Möglichkeiten zurück, hinter dem, was man sich erhofft hat. Und das Gleiche gilt auch für die Gewinnentwicklung.
Die Gewinne, die viele Unternehmen zum Jahresauftakt gemeldet haben, sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch in der zweiten und dritten Börsenliga, dem TecDAX und dem SDAX, die im Vergleich zum großen Bruder aber dennoch viel stärker gewonnen haben.
Das sind oftmals Wachstumschancen, die gerade in diesen kleineren Unternehmen stecken, wo dann der ein oder andere super Outperformer dabei ist. Und da kommen die ganz großen Werte im DAX natürlich nicht mit.
sagt Michael Völler von ICF Kursmakler. Einer dieser Super-Outperformer, wie die größten Kursgewinner an der Börse genannt werden, ist zum Beispiel Nordex, der Windanlagenbauer aus Hamburg, dessen Kurs im ersten Halbjahr um mehr als 2/3 nach oben geklettert ist. Joachim Schallmeier schließt daraus,
dass gerade nach wie vor Risiko gefragt ist. Also das zeichnet sich nicht nur in DAX, TecDAX, SDAX-Segmenten an, sondern im Aktienmarkt insgesamt.
Risiko bedeutet, dass einzelne Aktien auch mal um 1/3 abrutschen können in einem Halbjahr, wie die des Kunststoffgehäuseherstellers Balda. Um mehr als 1/5 ging es für die Titel der Deutschen Bank abwärts. Sie leiden unter den vielen Skandalen und juristischen Auseinandersetzungen, in die das Geldhaus verwickelt ist. Und unter einer riesigen Kapitalerhöhung, die bei den Aktionären nie gut ankommt. Risiko bedeutet auch, dass man eine Übernahmeschlacht einmal verlieren kann, so wie Siemens beim französischen Wettbewerber Alstom.
Soweit der Beitrag von Alexander Schmidt. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.